Kühne hat mir ein ultra peinliches Strip-Video von sich versprochen, wenn ich bereit bin, das Intro für den Thekencast zu sprechen. Von daher, Ladies and Gentlemen, heute im Thekencast.
Ich meine, es gibt Menschen, die entscheiden sich proaktiv dafür, scheiße auszusehen. Das gibt's, das soll's geben.
Ja, drei davon haben sich heute hier versammelt. Das ist auch schön.
Hey, ich war gerade noch Sport machen, ne? Mischung aus Commander Cool und Admiral Adonis, das sag ich dir.
And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
three drinks.
Willkommen beim Thekencast. Dieses Mal ist der Cast bevölkert vom größten und gefährlichsten Abschaum, das ihr je gehört habt. Der erste in der Runde ist ein Mann, der zugibt, in mehr Podcasts heimlich gepuppelt zu haben als der liebe Gott. Er gilt als redselig, filmerfahren und außerdem hat er seinen Mitmenschen schon als Dovi oder Oller Pupskopf bezeichnet. Genau, wir reden von Matt Malkühne. Hallo.
Verdammt, ich hatte gehofft, ich bin nicht derjenige, der irgendwie heimlich popelt. Die ganze Zeit habe ich gesessen und gedacht, ah, vielleicht ist der Max das. Ist das doch aufgefallen? Hallo zusammen.
Die Nummer zwei in unserer gefährlich lustigen Runde sorgte für Aufsehen, als er einen seiner Kollegen dabei erwischte, wie dieser einen Schokoriegel aß, obwohl er doch wissen müsste, dass Schokoriegel ungesund sind und Karies fördern. Er hat einfach nur zugesehen, wie er den Riegel gegessen hat. Scheusal. Ein waschechter Psychopath, zu dessen Hobbys außerdem noch Lesen, Wandern und Wandtapeten gehören. Richtig, gemeint ist Max Mayhem. Hallo Max.
Hallo Stu.
Ja.
Okay, vielleicht bin ich doch froh, dass ich Popel und nicht Wandtapeten als großes Hobby besitze.
Ich grüße meine Tante.
Willkommen bei Castair. Ja, hallo, nochmal. Willkommen bei Drei Männer und einem Film, der Movieback-Theken-Podcast mit dieser illustren Runde und mir, der Stu. Frohes Neues an unsere treuen Thekencast-Zuhörer. Hallo Mutter. Wir haben ein neues Jahr. Wir sind fit und vital und ja, wir starten vital in das neue Jahr mit einer einfachen Frage, nämlich, was gibt es denn bei euch an Alkoholika für den ersten Thekencast des Jahres 2022? Max, was gönnst du denn lieber?
Also, ich habe mir was ganz Legendäres rausgesucht. Und zwar etwas, was in meiner Geschichte auch eine große Rolle gespielt hat. In meiner Lebensgeschichte und in meiner Podcast-Geschichte. Denn ich habe heute mal wieder ein Fidelio-Bier mir geholt, mit dem ich den goldenen Incorruptus das erste Mal gewann und womit der goldene Incorruptus eingeführt wurde. Und ich schaue, ob ich das heute wieder schaffe.
Das klang ja nicht an einem goldenen Incorruptus.
Übung macht den Meister. Und ist auch sehr lecker.
Kühne, hast du gerade auch dieses Bild vor Augen, wie Max so hunderte leere Flaschen neben sich nie stehen hat und sie immer wieder öffnet, um zu gucken, wie es richtig geht.
Und kippt das dann noch weg. Brauche ich nicht, der muss richtig plöppen. Oder er nimmt das vorher auf oder sowas.
Oh ja, das kann auch sein. Das kann auch
ich habe so einen Knopf gedrückt, dann kommt dieses Geräusch.
Ah, clever. Okay, ja dann Prost an dich und Kühne, was hast du anzubieten?
Ja, also du hast ja jetzt schon vorgegriffen, welchen Film wir heute sehen. Und der Film ist daran schuld, an dem, was ich heute trinke. Weil nachdem ich den Film gesehen habe und die stählenden Männer, die warum auch immer ihr Oberteil immer ausziehen, muskelbepackt waren, habe ich mir überlegt, boah, so sehe ich nicht aus. Und dachte mir, ich gehe nochmal zum Sport. Und dann bin ich zum Sport gefahren, war ein bisschen in Eile und was habe ich vergessen? Mir Bier zu kaufen.
Oha.
Jetzt habe ich hier im Kühlschrank noch ein buntes Potpourri an kleinen Bierflaschen gehabt, weil ich mal so ein Bier aus aller Welt geschenkt bekommen habe. Deswegen steht vor mir ein Budweiser Budvar, Original Tschech Lagerbier. Mhm. Als zweites ein Bierer wie Arschpups. Und dann habe ich hier noch ein Bierer Moretti, keine Ahnung, wo das herkommt. Und ein Guinness Extra Strong. Bei Extra Strong bin ich dabei. Ich werde zuerst das Guinness öffnen. Bevor ihr euch fragt, ist er Alkoholiker? Nein, es sind kleine Flaschen. Sogar zwei 0,2er Flaschen dabei. Also keine Panik, aber ich denke, am Ende des Casts werden sie weg sein.
auch nicht so imposant wie das von Max, aber danke. Für mich gut hörbar, immer noch. Also.
Ja, ich kann gegen den Max einfach nicht anstinken, das ist mein Problem.
Nee, nee, aber du hast abgeliefert, doch, wirklich.
Ich habe mir Mühe gegeben.
Chapeau, man muss ja auch sagen, Flaschenbier hier reinzubringen ist immer so das Risiko, ne? Wegen Goldenen Corruptus oder nicht.
Ja, ja, aber ich hatte ja jetzt eben nicht, ich habe es ja vergessen. Ich bin ja überhaupt froh, dass ich Bier im Haus hatte, weil erinnert euch an die Folge, wo ich kein Bier getrunken habe. Da war ich wehleidig.
Da warst du ja auch todkrank, das darfst du nicht vergessen.
Wir sind alle froh, dass du das überstanden hast.
Na, ja, wirklich. Ja, ja.
Die Kondolenzkarten sind alle angekommen.
Es war wirklich tragisch. Es ist echt schade, weil wir eigentlich deinen toten Kadaver mit Ralf Möller ersetzen wollten, aber auch gut.
Naja. Der ist halt nicht so gut gebaut.
Ja. Stu, was hast du denn Feines?
Ja, ich bin der einzige Gott in unserer Runde, der ein Dosenbier hat, das ich mir auch schon Anfang der Woche gekauft habe, in der wunderschönen Stadt Köln. Und es ist ein Salitos. Und ich will ehrlich sein, ich habe einfach da im Getränkemarkt reingegriffen ins Regal, ohne zu gucken, was es genau ist. Und ich sehe jetzt erst, es ist ein Salitos Eis. Also wieder irgend so eine Mischplürre, die entweder ganz gut oder ganz grausam schmeckt. Das werden wir jetzt mal herausfinden. So. Ah. Mm. Ja, geht eher in die Tendenz grausam. aber hey, heute keiner der goldene Inkoruptus. Das ist doch schön.
Ja. Ich habe mich verlesen übrigens, es ist ein Guinness Extra Stout, nicht Extra Strong. Ah. Und gerade eben ist mir aufgefallen, dass ich Stoutbier gar nicht so gerne mag.
Ist doch nur 0,2, also bitte schick nicht sagen.
Nee, das ist die 0,3er-Pulle wieder, weißt du?
Das kühnsche Glück, sage ich da nur. Das kühnsche Glück.
Es existiert.
Ach, ja, Kinder. Gut. Begrüßung ist abgehakt, Bier ist abgehakt, kommen wir zum Film. Heute reden wir über Con Air.
Es war als routinemäßige Verlegung geplant. Die brutalsten und gefährlichsten Schwerverbrecher der Menschheit sollen in das absolut sicherste Gefängnis der Welt geflogen werden. Und Jerry Bruckheimer, dem Produzenten von The Rock, Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich... Get ready to fly. Con Air.
Und wie immer beginnen wir die Filmrunde mit der obligatorischen Frage: Wann hast du Con Air zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich? Und beim Bier hat Max angefangen, das heißt, er fängt jetzt wieder an. Hallo.
Sehr gerne. Ja, also Con Air.
Con Air.
Fang gar nicht erst damit an. Auf mit dem Meister die ganze Zeit.
Ich habe ja den ganzen Film gefragt, wo der Mais bleibt. Also ganz kurz.
Aber er kam nicht.
Er kam einfach nicht. Nein, ich habe den Film das erste Mal gesehen, spät nachts, abends im Fernsehen hängen geblieben, beziehungsweise geschaut. Und dann lief der auf entweder Vox, Kabel 1 oder RTL 2, einer von den Konsorten. War eigentlich ziemlich schnell hooked und war sehr begeistert von dieser Einführung von den ganzen Kriminellen. Das war... fand ich ziemlich gut. Und ich habe den einfach als gut in Erinnerung. Und das Witzige war, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und ich war mir nie sicher, ob ich ihn eigentlich fertig gesehen habe oder ob ich damals eingeschlafen bin. Da war ich so circa, ich sag mal so, Pan 16, 17, 18, sowas würde ich mal sagen. Und ich glaube, ich habe ihn damals fertig gesehen, konnte mich aber einfach nur an das Ende nicht mehr erinnern. Jetzt beim erneuten Sehen, also damals, wie gesagt, positiv abgespeichert, muss ich sagen, ist eine kurzweilige Nummer.
Kühne, wie sieht's bei dir aus?
Ich muss den viel zu früh, ich glaube so Ende der 90er habe ich den gesehen, relativ kurz nachdem er dann auf Video rauskam. Grüße gehen hier raus an meinen Vater, der mir diesen Film besorgt hat, der mir The Rock besorgt hat und der mir damals Face Off besorgt hat, als ich 13 war.
Das ist Liebe.
Da muss ich die irgendwo so gesehen haben und war der letzte der großen drei Nicolas Cage Actionfilme von den End-90ern. Und als 13-Jähriger war das immer irgendwie so der düstere Onkel, finde ich so. Der war so von der Musik her und so von der Action her und von den Charakteren her, war er doch für mich so ein bisschen vielleicht der Böseste. Ich muss immer sagen, er hat gegen die anderen dann immer abgestunken. Also ich fand, es gab immer um einiges bessere Actionfilme als Con Air und dachte auch, Oh, so gerade in der ersten Stunde, so actionmäßig bringt der jetzt auch nicht ganz so viel mit, zumindest am Anfang. Deswegen, damals fand ich den, glaube ich, nur okay. Hat sich aber, also ich war gestern oder vorgestern selbst überrascht, wie gut ich den noch finde.
Ja, bei mir war Con eher so ein Hype-Film aus auch der Ende 90er. Der kam ja im Sommer 97 in die Kinos. Da war ich aber noch zu jung. Ich hatte ein paar Klassenkameraden, die sich da reingeschummelt haben. Die waren dann so lange Zeit so die Kings. Und ich habe den Film das erste Mal gesehen auf VHS. Und zwar, als der auf VHS herauskam, verkaufte unser Rewe im Ort in so einer kleinen, ja, im kleinen Regal VHS-Kassetten, und da war auch Con Air mit dabei, und da habe ich weiß nicht wie viel, aber es muss wirklich viel Geld für mich damals gewesen sein, mir Con Air gekauft.
Das waren schweineteuer damals, die Videokassetten,
ja,
das, 97, 98.
Ja, das war nicht, also für einen Schüler war das echt schon viel Kohle. Und nur habe ich ihn gekauft, angeguckt und war dann erstmal so ein bisschen ernüchtert, weil ich dachte, Face-Off ist viel geiler. Oh, ne? Und war dann nochmal ernüchtert, als dann ein paar Wochen später rauskam, wie, das ist die FSK 16-Fassung? Was bist du denn für ein Depp? Ja. Und dann war der Film auch erstmal für mich gestorben, weil ich lasse mich ungern verarschen.
Scheiß Aldi.
Ja. Rewe.
Scheiß Rewe. Ja.
Und habe ihn halt aber dann Jahre später nochmal geguckt und immer mal wieder, das ist auch so ein Film, finde ich, den kannst du auch alle 3-4 Jahre mal gucken. Ich habe ihn jetzt gesehen auf Disney Plus, und ja, ich greife mal vorweg. Ich finde, dass der schon Staub angesetzt hat, aber ich finde auch, dass der immer noch sehr kurzweilig ist und sehr viel Spaß macht. So, hätten wir das geklärt. Okay, ich muss das ansprechen, was mich, als ich das erste Bild vom Film gesehen habe, es muss so 96 gewesen sein in der Cinema, was mir sofort ins Auge gesprungen ist. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, denke ich mir, warum? Das warum? Warum hat Nicolas Cage diese Frisur in diesem Film?
Es war so klar, dass du darauf anspielst.
Ich meine, der Kühne weiß ja, wie ich aussehe, und er weiß, dass ich ähnliche Frisurtrends verfolge. Ja, aber bei mir sieht es halt gut aus.
Also ich habe überhaupt nichts gegen die langen Haare von Cage.
Es ist ein bisschen drüber, finde ich, weil es ergibt keinen Sinn, dass er lange Haare hat. So, als wenn die im Friseur, als wenn die dann im Gefängnis keinen Friseur haben oder
sowas. Also kurz erklärt, er kommt hier, also er ist ein Ex-US-Ranger, er beschützt seine Frau.
Wir können doch einfach erstmal die Inhaltsangabe vorlesen.
Ach so, ja, okay, pass auf, kurz abgesagt. Also Cameron Poe, gespielt von Nicolas Cage, ist ein US-Ranger, voll der geile Superdude, patriotisch, Familienvater, also werdender Familienvater.
America.
Genau. Und seine Frau ist eine hübsche Frau, die ist halt schwanger, und er holt sie von der Arbeit ab, und da sind so ein paar echt unpatriotische Arschlöcher, die ihn beleidigen und ihn dann angreifen. Und ja, und er wehrt sich natürlich, nachdem sie ihn natürlich erstmal draufgehauen haben, denn ein US-Ranger tötet nicht einfach so. Und dann wird er halt mit dem Messer angegriffen, und er tötet den Typen mit einem Schlag. Dann wird er halt beurteilt, und das ist das erste Mal im Film, wo ich dachte so, okay, das ist schon so geil drüber, dass ich es echt cool finde. Wenn er dann vom Richter steht und der Richter so sagt so, jeden anderen hätte ich laufen lassen, aber sie. Sie kann ihn nicht als normalen Menschen bewerten. Sie sind eine lebendige Waffe.
Ich gebe ihnen 8 Jahre, weil sie sich verteidigt haben. So, was?
Wobei man ja auch sagen muss,
das Messer war weg.
Das Messer
wird ja weggenommen. War der Moment.
Also der Typ, der den tötet, greift ihn mit dem Messer an, und dann landet das Messer auf dem Boden, und dann siehst du, wie irgendjemand von diesen Kumpels das Messer wegnimmt. Ansonsten hätte man auch argumentieren können, der hatte ein Messer. Also so habe ich es verstanden.
Ja, so ist es auch gemeint.
Ja, ne?
Was der Film halt voll unter den Tisch fallen lässt, ist, dass er eigentlich schon ins Auto fast eingestiegen ist, dann aber nochmal rausgeht, um sich mitzufahren.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass mit dem Richter ist das Erste, was drüber ist. Diese Bar ist viel mehr drüber, finde ich. Der arbeitet seine richtig, richtig gut aussehende Frau, arbeitet in dieser Bar, wo es scheinbar Männer gibt, die das vollkommen okay finden, sexuelle Belästigung zu leben. So, es ist ja nicht mal, dass sie da nur irgendwie welche Sprüche machen, also sie leben es ja scheinbar. Und ja, wie hieß sie nochmal? Muss ja selber nachgucken.
Also die Tochter heißt Casey.
Nee, die andere, die ältere. Trisha Poe.
Trisha Poe.
Und wenn dann diese Schnapsdrossel und dann sagen, Trisha Poe, so einen Arsch würde ich auch gerne mal ficken. Ich weiß nicht, ob das gepiept werden muss, aber ich denke nicht. Also
ich meine, die heißt ja auch schon Poe mit Nachnamen. Was erwartest du denn da?
Ja, stimmt. Selbst schuld. Hättest du mal den Mädchennamen behalten.
Genau.
Nee, aber
der war Backe. Was wirklich vollkommen drüber ist und was auch nochmal sowas von wirklich bescheuert ist, ist, dass sie zum Auto gehen im strömenden Regen. Es regnet, also so richtig strömend, kein Mensch will da draußen sein. Und warten natürlich bestimmt eine Stunde draußen im Regen stehend, um sie jetzt zu überfallen. Das war so bescheuert.
Warum hat der also weit
das
weg ist von Hingabe, der Bar oder?
Das war so dumm. Das war drüber.
Okay. Ja. Also um es kurz zu machen, er kommt in den Knast und dann kommt der Vorspann, kann man sagen. Und da sieht man halt eben, zumindest in der Kinofassung, die Extended-Fassung ist da ein bisschen erweitert, wie er halt eben die ganze Zeit seiner Tochter schreibt, die halt immer älter wird und ihm wachsen immer die Haare. Und was ich dann nicht verstehe ist, der ist 7 Jahre oder 6 Jahre im Knast. So. Ja. Aber wenn er sich die ganze Zeit nicht die Haare schneidet, werden die Haare noch viel, viel länger. Das heißt, er muss sich proaktiv dazu entschieden haben, nö, die Länge ist okay.
Auf jeden Fall.
Ich meine, es gibt Menschen, die entscheiden sich proaktiv dafür, scheiße auszusehen. Das gibt's. Das soll es geben.
Ja, 3 davon haben sich heute hier versammelt. Das ist auch schön. Aber
hey, ich war gerade noch Sport machen. Ne? Eine Mischung aus Commander Cool und Admiral Adonis, das sage ich dir.
Meine Haare wachsen auch wieder. Aber ich brauche noch 7 Jahre.
Also wichtig ist noch zu erwähnen, dass er einen Zellenkumpel hat. Baby O, gespielt von Mackelty Williamson. Den kennt man als Baba aus dem Forrest Gump-Film. Und die sind halt so Kumpels. Und ansonsten finde ich, dass dieser Vorspann es schon gut zeigt. So Cameron Poe versucht sich so in sich zu ruhen, macht trainiert viel, ist total der Liebe und gute Dude. Was ich aber ganz interessant finde, dass in der Extended-Fassung gibt es eine Szene, da sieht man, wie Baby O ihm rettet, weil da irgendwie ein Aufstand ist und die Zelle fängt Feuer. Und
das auch, Baby O. Was auch im Laufe der Geschichte um einiges mehr Sinn macht. Wie ich finde. Mhm. Aber das ist ja auch so der Punkt, so der Ranger, der gerade jemanden umgebracht hat. Und dann ist er im Knast derjenige, der dann hier Dostojewski liest und die Bibel und was weiß ich nicht alles. So
sind die Ranger.
Ja, also kannst du noch mehr mit dem Dampfhammer da draufhauen, was für ein cooler Typ der ist. Das haben wir schon verstanden,
also
was ihr da wollt.
Das muss ich auch sagen, also ich habe nichts gegen so Heldenfiguren, die irgendwie alles richtig machen wollen, aber bei Cameron Poe ist der Schalter echt nicht auf 11, sondern auf 13. Also wirklich. Ja. Es gibt dann, also ich springe mal einfach vor, aber ganz ehrlich, ihr kennt den Film alle. Ihr müsst jetzt hier nicht...
Komm, wir machen jetzt kurz, du bist ja viel zu lang. Er kommt frei auf Bewährung, seine Haftstrafe ist abgesessen, er steigt in ein Flugzeug ein und soll dann irgendwo landen, wo er dann freikommt. Und in diesem Flugzeug sitzen noch ganz viele andere ganz, ganz böse Menschen, die auch alle im Gefängnis sind und die brechen aus. Und als Cameron Poe aussteigen kann, nachdem die Gefängnisinsassen das übernommen haben, blutig, entscheidet er sich aktiv dafür, nein, ich will meine Tochter nicht sehen. Ich möchte, dass sie als Waise aufwächst. Ich bleibe in dem Flugzeug.
Zusammen mit meinen
Haaren. Alle zu töten.
Ja.
So, und das ist der Film.
Ja, genau. Pass auf. Die zweite Over-the-Top-Szene neben dem Richter, und dieser Film ist voll davon, und ich klammere so Action-Over-the-Top-Szenen hier auch wirklich aus, ist, wenn er im Bus sitzt und hinfährt zu diesem Flugzeug und sein Kollege Baby O sagt, hey, ich brauche mein Insulin, und da ist so eine Wärterin, gespielt von Rachel Ticotin, und sie mit ihm so einen Smalltalk macht und er so, ja, das ist meine Tochter und ich bin eigentlich voll lieber Dude, und sie sofort instant, ich glaube Ihnen, bitte verführen Sie mich nicht. Also das ist...
Ja, stimmt. Sie scheinen ein guter Mann zu sein. Nein, der hat gerade jemanden umgebracht. Nein,
das Schlimmste ist der Satz, man merkt, bei Ihnen hat Resozialisierung, es ist Resozialisierung ein Erfolg. Und da denke ich mir so, what? Ernsthaft? Dieser Typ musste nie resozialisiert werden. Der war ja von Anfang an der Held. Das nennt ihr Resozialisierung? Oh mein Gott.
Wollen wir mal, wenn wir jetzt ja schon dabei sind, dass die Häftlinge das Flugzeug betreten, wollen wir mal die zwei anderen wichtigen Figuren kurz in den Raum werfen?
Cyrus the Virus, mein absoluter Lieblingscharakter, von John Malkovich gespielt. Muss ich sagen, das war tatsächlich auch der Charakter, an den ich mich am meisten erinnert habe. Ich konnte mich eigentlich gar nicht genau erinnern, ob überhaupt Nick Cage mitgespielt hat. Na, okay, das ist übertrieben, aber trotzdem. Feiere ich extrem, mit einem supergeilen Intro, wen er alles umgebracht hat, was er alles gemacht hat, wie viele Aufstände angezettelt, was für ein Mastermind, was für Degrees er nachgeholt hat im Gefängnis und halt dann sowas von drüber, dass er sogar Bomben baut, um dann die Polizisten, die seine Zelle durchsuchen, explodieren lässt und hast du nicht gesehen.
Darüber müssen wir gleich noch sprechen übrigens.
So grandios. Also das ist mal wieder so ein richtig und der hält auch, was er verspricht, finde ich, weil er die ganze Zeit dieser ja, Commander ist, von diesem, das Mastermind hinter dem ganzen Plan. Im Gegensatz, möchte ich auch noch ganz kurz sagen, zu einem gewissen anderen Typen, der extrem toll angekündigt wird und dann sehr, sehr blass bleibt.
Ach so, Garland Green.
Ja. Ach, den fand ich cool.
Ja, über den müssen wir auch nochmal reden. Der hat ja überhaupt niemanden gegessen.
Ich fand den aber so auch herrlich deplatziert besetzt, den John Malkovich. Und deswegen war es schon geil. Und der hat einfach gezeigt, der kann es doch.
Also es gibt ja wirklich Anekdoten, dass John Malkovich diesen Film ja wirklich jahrelang auch gehasst hat. Und die Dreharbeiten wohl auch für ihn als wahren Schauspieler wohl auch sehr anstrengend waren, weil das Skript wohl irgendwie immer wieder überarbeitet worden ist. Und er gar nicht wusste jetzt, was ist mit meinem Charakter, was ist da los? Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass er sich irgendwann gedacht hat, okay, was soll's dann eben, so wie ich möchte. Und das hat uns dann diese wunderschöne Performance eingebracht. Denn Cyrus the Virus ist toll, gar keine Frage. Ich mag das auch immer, wie er so ein bisschen mit den Leuten auch, ja, ich sag mal so, spielt. Also wenn er zum Beispiel Danny Trejo als hier Johnny 23 irgendwie so erst so ein bisschen Honig ums Maul schmiert und dann so ihm gar eiskalt die kalte Schulter zeigt und sagt so, hör mal, Vergewaltiger sind ungefähr so toll wie das Weiße im Mundwinkel, was man hat, wenn man zu viel Durst hat.
Usted es el famoso criminal, amigo.
Sí, me dicen el Juanillo 23.
Tú eres Juanillo 23, sí te conozco.
23 cargos de violación.
Mira, un corazón para cada mis 23 marranitas. Call me Johnny 600 if they knew the truth.
Yeah, it doesn't have quite the same ring to it. Anyway, I despise rapists. For me, you're somewhere between a cockroach and that white stuff that accumulates at the corner of your mouth when you're really thirsty. But in your case, I'll make an exception.
Super Spruch. Den musst du mal im Privatleben bringen. Kommt immer geil.
Übrigens, Kühne ist Single.
Ja, ich weiß nicht warum.
Die Liste der Darsteller, die auch für Cyrus the Virus in Betracht kam, ist übrigens sehr, sehr lang. Wollt ihr hören, wer alles in Betracht gezogen wurde?
Bitte.
Also ganz vorne mit dabei war Gary Oldman.
Oh, ja, das hat er auch geschafft.
Ja, vielleicht können wir es so machen. Die nächsten, ich sag die Darsteller und ihr gebt immer eine Schulnote 1 bis 6. Also 1 sehr gut, 6 schlecht. Aber bitte schnell,
Gary sofort Oldman entscheiden. 1.
Okay. Kevin
Gary
Bacon.
1. 2.
4.
Alec Baldwin.
5.
4.
George Clooney.
6.
1.
Robert De Niro.
2.
Michael Douglas.
4.
6.
Richard Dreyfuss.
6.
3.
James Gandolfini.
1.
5.
Ed Harris.
4.
3 bis 4.
Rutger Hauer.
2.
3.
William Hurt.
5.
4.
Michael Keaton.
2.
3.
Michael Madsen.
2.
Jack Nicholson.
3.
Ja, 3.
Sean Penn.
5.
4.
Ron Perlman.
1.
Tim Robbins.
3.
Oh, entweder 1 oder 6.
Ja, ja, genau. Ich dachte, das wäre interessant.
Tom Sizemore.
Hey, komm, ich mach die 1 dann.
4.
John Travolta.
5.
4.
Peter Weller.
5.
Und final Bruce Willis.
6.
5.
Okay.
Das Schöne an der Rolle finde ich, dass sie so gegensätzlich besetzt ist. Dass du da irgendwie jemanden hast, dem du das nicht zutraust und der spielt das so over the top, wahrscheinlich weil er keinen Bock mehr auf den Dreh hatte. Das zieht sich übrigens für mich durch den ganzen Film. Ich finde das alles so drüber, was den Film eigentlich nur noch besser macht. Also und dementsprechend, es muss einfach jemand sein, dem du genau so eine Rolle nicht zutraust.
Mhm. Ja, dann hätten wir noch, die müssen wir auch noch kurz erwähnen, John Cusack, der dritte Name auf dem Filmposter.
Ja, habe ich ein Problem mit. Habt ihr gesehen, dass der Sandalen mit Socken getragen hat? Damit ist zu dem Charakter
aber
genug gesagt.
Aber überleg doch mal, du hast da auch die Doppelspitze Testosteron mit Malkovich und Cage. Da musst
Sandalen
du dann ein Gegengewicht haben.
Plus Socken.
Übrigens, John Cusack spielt Vince Larkin, der so ein bisschen
mit
so der
Sandalen und Socken
der Chefkoordinator von diesem ganzen Con-Air-Ding ist. Und John Cusack hat den Film wohl so gehasst, dass er sich geweigert hat, für die Promotion Interviews zu geben.
Echt? Hat irgendwer den Film gemocht?
Echt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Macher haben es nachher gemocht, als die Einspielergebnisse reinkamen.
Ach echt? Und was war der Grund, dass die schon beim Dreh, ich meine, die haben doch alle das Drehbuch davor gelesen. Was ist denn das, dass die alle so gehatet haben?
Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich hat der Agent gesagt, mach da mal mit. Das ist von Jerry Bruckheimer. Das ist ja, war damals einer der Top-Produzenten in Hollywood. Da war jeder Film Hit. Hier The Rock und wie sie nicht alle heißen und Beverly Hills Cop. Manche Sachen machst du für die Karriere, nicht für dein Talent. Genau wie du hier das mit dem Podcast. Wisst ihr, was absolut mindblown ist? Wirklich mindblown? Pass auf. Der Regisseur Simon West, der hat unter anderem nachher noch so Sachen gemacht wie Expendables 2. Aber wisst ihr, was der auch gemacht hat? Das Musikvideo von Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
Boah! Wahnsinn, bester oder? Mann. Ja. Ganz ehrlich, bester Mann.
Kann ich nicht mitreden, kann ich nicht.
Wie, ja, das kennst du nicht.
Ja, das ist aber, was ist das?
Gut, schaue ich mir danach an, weiter.
Ja, das musst du dir wirklich angucken. ich finde es ganz interessant, dass die 90er es irgendwie geschafft haben, oder gerade die End-90er-Actionfilme, so einen richtig bekannten und guten Cast immer wieder zusammenzustellen. Habe ich gestern, oder habe ich bei der Sichtung noch ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann festgestellt, gab es jetzt eigentlich nicht mehr so, ne? Dass so wirklich hochkarätige Schauspieler da in wirklichen Actiongranaten mitgespielt haben. Und so viele?
Ja, das Action-Genre war schon sehr, in Anführungszeichen, beliebt damals und auch erfolgreich.
Ja, aber mir fallen jetzt auch neben den drei, die wir schon erwähnt haben, auch gar nicht so viele andere ein, wo es ähnlich war, oder? Also es waren so alles irgendwie die Bruckheimer-Produktion.
Ja, der hat sie immer versammelt, die Stars. Joel Silver hier und da auch durchaus mal, aber...
Ja, aber weniger, ne? Also ich meine jetzt ernstzunehmende Schauspieler. Ich würde ja jetzt John Malkovich nicht zwangsläufig ins Action-Genre einsortieren und John Cusack auch nicht.
Na. Gut, wollen wir mal weitermachen. Ich merke ja schon, dass dieser Cast komplett keinen wirklich roten Faden hat. Das ist so ein Gespringe von...
Aber diesmal bin ich nicht schuld.
Also liebe Zuhörer, wir haben jetzt auch 2 Monate Pause gehabt. Und ja, ihr musstet so lange auf unsere lieblichen Stimmen verzichten. Bitte... Seid nicht böse, dass wir dieses Mal keinen roten Faden haben. Und wenn ihr böse seid, es warst du's schuld.
Ja.
Nö, jetzt habe ich keine Lust mehr.
Okay.
So, ich übernehme das dann.
Wollen wir uns jetzt zum Beispiel mal den Actionsequenzen widmen?
Nö. Ja, vielleicht sollten wir uns erstmal dem Ausbruchplan widmen.
Ach, willst du jetzt aber in der Handlung vorangehen oder was?
Na, ich will doch nicht in der Handlung vorangehen, aber ich möchte über diesen Ausbruchplan sprechen. Weil auch als ich mir den angeguckt habe, ist mir aufgefallen, und das wird, also vieles, was ich jetzt sage, wird in meinem Fazit irgendwie komisch klingen. Weil ich finde es total geil, dass der so dumm ist. Also sowas einfach aufs Papier zu bringen und zu sagen, das machen wir so.
Ich finde das so geil, dass du so dumm bist, sagt er mir zu mir auch immer.
Ich meine, der ganze Plan basiert darauf, dass die davon ausgehen, dass der Oberchefwärter Angst vor Mundgeruch hat. Also darauf basiert der ganze Plan womit die ausbrechen wollen. Es ist ja dann so, dass sie dann Nadeln da irgendwie in der Hornhaut der Hände haben, aber sie kommen ja nur aus ihren Zellen raus, wenn Pinball eben den Häuptling anzündet, was ich fies fand,
Dave Chappelle.
Und dann siehst du ja dann auch irgendwann die Aufnahme von John Malkovichs Zelle. Also das war ja so dämlich. Wo hat er denn den Sandstein her, um das Loch in der Zelle wieder dicht zu machen?
Ich muss auch sagen, also ist das eine, wenn man sagt, eine Figur ist unglaublich clever und sinistra und die schafft irgendwie alles. Aber diese Bombe, dachte ich mir auch, wie soll das gehen? Wie hat er das geschafft?
Der Drogendealer hat ihm ja scheinbar Informationen gegeben.
Ja, klar, das habe ich verstanden, aber was mich mehr fragt, ist, wie hat er das geschafft, das reinzuschmuggeln? Vor allem, ich meine, der hat er ja irgendwie doch unter dem Waschbecken das irgendwie entfernen müssen und dann irgendwie zuspachteln müssen mit diesem Sandstein oder so.
Brauchte nur mal Sandstein.
Das macht keinen Sinn.
Und schön fand ich auch, dass er dann ja mit diesem Bild vom letzten Abendmahl wird ja der Treffpunkt da markiert, weil da ja überall die Augen ausgeschnitten worden sind.
Hatte ein bisschen was von der Da Vinci-Code, oder?
Ja, aber wie zur Hölle? Hat er denn, also, dann kommt der Larkin da rein und sagt, oh, ein Buch, oh, ein Foto ohne Augen und legt das random an irgendeine Seite in dem Buch auf irgendeine Höhe. Meet Carson City. Warum? Also wie?
Ja, der ist halt einfach schlau.
Wobei, der MVP dieser Szene sind noch 3 Cops und Larkin sagt, nichts anfassen. Und sobald Larkin aus der Tür ist, ist der Cop so, oh, da ist eine Kiste, da steht Do Not Open. Chef hat gesagt, nichts anfassen. Das mache ich mal besser auf.
Zumal Thema Fingerabdrücke haben die auch irgendwie nicht so ganz drauf gehabt, ja. Die Polizisten. Ne?
Also ich bin beeindruckt, wie viel Sandstein der gebraucht hat. Weil man muss ja überlegen, wann immer der sozusagen wieder Sachen aus seinem Versteck rausgeholt hat, um an den Plänen zu arbeiten, musste er es wieder reintun und wieder Sandstein davor machen. Dann wieder wegmachen, seine Pläne rausholen, dran arbeiten, wieder reintun, Sandstein davor machen.
Ich wette, das
mit dir, der hat immer. Ich meine, am Ende hat man gesehen, der hat das so häufig gemacht, das sah echt gut aus. Er hatte einfach Übung dabei.
Vielleicht hat er einfach auch eine Ausbildung als Maurer gemacht.
Ja, genau. Oder dieser Drogenboss hat immer wieder Tunnel so einen Maurer reingeschickt. So, guten Tag, Maurerei Prünzer, ich soll dir was zu marmauern.
Ja, der hat immer alles so tröpfchenweise und Ding, aber den Sandstein, da hat er richtig Säcke bekommen. Ja.
Und also deswegen finde ich schon, dass man, du kannst ab einem gewissen Moment, musst du bei Con eher das einfach hinnehmen. Ja. Du musst von Minute 1 musst du es hinkriegen zu sagen, nö, nachdenken, das mache ich jetzt mal besser nicht. Und auch nur dann funktioniert der Film.
Ja.
Ja, aber. Der ist ja auch sehr, sehr kruden Theorien da aufgebaut.
Aber man nimmt es doch einfach hin, oder? Also man nimmt es doch einfach natürlich. Hin, das finde ich total geil.
Natürlich. Das ist doch, ist doch super. Weil das, was ja dann kommt, also sowohl der Ausbruch, den ich teilweise schon ziemlich derbe fand, wo der dem einen die Handschelle dann noch in den Hals reinhaut und sowas. Und die ganze. Ich sag mal, das Ganze drumherum, also das, die Main Story, die ist ja super interessant, wie die das machen, wie es dann mit denen weitergeht und was die jetzt. Ich meine, das ist ja auch erstmal ein dummer Plan zu sagen, ja, ich fliege mit dem Flugzeug, weil wenn es dann rauskommt, dann wirst du eben normalerweise abgeschossen. Aber ich find's ziemlich cool. Du musst eben einfach nur nicht drüber nachdenken.
Ja, ich möchte übrigens noch eine Sache erwähnen. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier davor oder danach kam. Aber die ganz, ganz bösen Buben bekommen ja in diesem Flugzeug so einen eigenen Käfig. Mhm. Und dazu gehört ja auch Billy Batlam, dessen Hintergrundgeschichte ich irgendwie am geilsten finde, weil er wird irgendwie erzählt so, ja, er hat seine Freundin beim Fremdgehen erwischt und hat dann ist dann einfach zu der Freundin, also zu der Familie gefahren, der Freund hat dann alle umgebracht, auch den Hund. Und er sitzt auch in so einer Zelle und es gibt diese wunderschöne Szene, die eigentlich nur im Originalton wirklich Sinn macht oder funktioniert, weil Nicolas Cage guckt ihn an und er so, was willst du denn? Und im Original sagt er, I admire your cage. Also ich bewundere deinen Käfig. Super. Da habe ich gelacht. Ihr nicht, okay.
Was war denn das Englische jetzt nochmal? Das musst du nochmal wiederholen.
Also er fragt so, what are you looking for? Und er sagt so, I admire your cage. Also ich bewundere deinen Käfig.
Okay, ich habe ihn leider auf Deutsch gesehen. Ist auch einer dieser Filme, weil ich die in der Kindheit gesehen habe, kann ich den auch gar nicht auf Englisch gucken. So die Stimmen, die sind irgendwie für mich dann so verwachsen.
Ja, okay, ich habe die Szene auf YouTube gesehen.
Du kleiner Flunkerlümmel, du.
Nochmal zu dem zurück, was Kühne gesagt hat. Dieser Plan macht eigentlich so keinen Sinn. Also das heißt, er macht schon Sinn, aber er hängt von so vielen Zufällen ab, das glaubt man gar nicht.
Ja, sie haben ja eigentlich als Vorbereitung, muss man mal sagen, eigentlich nur zwei Nadeln in den Händen und wie war das, was zum Anzünden, was er hochwirken kann in einem Beutel. Mehr haben die ja nicht. Und was sind das denn für Sicherheitsmaßnahmen, wenn das reicht, um irgendwo rauszukommen? Ja.
Vor allem, was hätte schieflaufen können? Erstens mal, der Wärter hätte sich vom Mundgeruch nicht abschrecken lassen. Wobei ich mich dann auch frage, was hat dieser Pinball übrigens gespielt von Dave Chappelle in einer seiner ersten großen Hollywood-Rollen? Was hat er eigentlich davor eingenommen, dass das so stinkt?
Wahrscheinlich hat er sich einfach mehrere Wochen lang die Zähne nicht geputzt.
Ja, oder das.
Weil ich glaube, so viel Knoblauchbrot kriegen er jetzt auch nicht zu essen, ja. Oder?
Also das Erste, was ist, wenn der Wärter gesagt hat, gut, Nase zuhalten und trotzdem mal gucken. So, dann, was ist, wenn diese Brennentzündlichkeit irgendwie ausgelaufen wäre. Was ist, wenn das einzige Streichholz, was er dabei hatte, nicht richtig gezündet hätte?
Was ist, wenn die den gar nicht losgemacht hätten?
Genau. Was wäre, wenn der Häuptling, also dieser Ureinwohner, den er da anzündet, das irgendwie recht fix merkt, was der vorhat im NKO haut? Und. Und was ich mich dir immer frage, also nicht falsch verstehen, mich stört das nicht. Das macht den Film für mich nicht schlechter. Aber in meinem Kopfkino spielen sich dir dann immer diese Szenarien ab. Was würde passieren, wenn das nicht funktioniert hätte? Ich meine, da wäre doch, was hätte Cyrus gemacht?
Ja, wahrscheinlich gar nicht. Einfach, aber dann hätten wir den Film auch nicht gesehen.
Dann einfach ins nächste Gefängnis geflogen.
Dann wäre halt einfach überstellt worden. Und sie hätten den nächsten Plan gemacht. Ich sag mal so, in solchen Situationen denke ich mir immer, die 20 Versuche davor haben wir nicht mitbekommen.
Stimmt, natürlich. Er hat eben sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um auch seine Sandsteinverlegerfähigkeiten dazu trainieren. Vielleicht hat er das häufiger schon versucht und dann war es eben so. Dann hast du die Nadel nicht reingekriegt, weil Diamond Dog sagte, nee, ich möchte mich nicht pieken. Schade. Ja. Und schwuppdiwupp hast du die Nadel nicht in der Hand. Mist. Ja. Nein, aber das ist einfach, wie nennt man das? Suspension of Disbelief. Man muss einfach daran glauben, dass das irgendwie so funktioniert und alles andere ausschalten. Ne? Aber nochmal, bei einem Film wie Con Air, also sind wir mal ehrlich, ja, ist okay.
Ja, stört mich nicht.
Cole Meany spielt noch mit. Der ist irgendwie so ein DEA-Fuzzi, der einen Spitzel reinschleust. Chief O'Brien, genau. Und dieser Spitzel, dem schleust er eine Waffe zu. Und die spielt auch noch eine Rolle, sag ich mal. Aber dieser ganze Subplot von wegen, hey, wir bringen hier noch einen Typen mit rein, der später noch einsteigen wird, das ist ein Drogenboss, irgendwie ausfragen wird. Letztlich ist das vollkommen egal. Oder?
Habe ich da irgendwas verpasst? Nee, finde ich, ist, also, oder, ja, hätte man auch anders machen können, aber ich glaube, das war einfach relevant, um zu wissen, warum der andere so vollkommen überreagiert und die ganze Zeit immer nur alles abknallen will, immer hinterher, einfach durchgehend dumm reagiert. Und das erklärt, glaube ich, sozusagen, soll das erklären, weil er jemanden verloren hat aufgrund seines Fehlers und das sich nicht eingestehen will.
Aber dieser O'Brien wird schon als Arschloch eingeführt. Und der ändert sich auch nicht. Also da hätte man noch keinen toten Spitzel oder so noch gebraucht. Also ich finde, dass die Handlung wirklich ein bisschen nicht überkompliziert ist, aber das ist so ein Teilaspekt, wo ich finde, unnötig.
Nein, den hätte es nicht gebraucht. Aber ich wäre an Cole, also an der Stelle von dem Duncan Malloy, ich würde mir von einem, der Sandalen mit Socken trägt, auch nichts sagen lassen. Sind wir ehrlich. Braune Ledersandalen auch noch da.
Ja. Boah, das ist so aber schlimm. Pass auf eine so Sache schlimm. Können wir uns einigen. Alles, was außerhalb des Flugzeugs abläuft, ist total öde.
Ganz kurz mal eben, wie er die Leiche aus dem Flugzeug rausschmeißt mit der Nachricht Bombe. Und dann auch noch hier dem General aus aber Stargate so vor die Füße. Noch gar nicht. Großartig. Achso, Entschuldigung. Springe ich also schon bitte. Wieder.
Bitte. Seit wann machen wir denn einen Recap? Ich dachte, wir quatschen einfach drauf los.
Ja, okay, dann, ich hatte gestern Pudding. Ich hatte gestern Pudding.
Es tut mir leid, wenn ich sage, das ist nicht verwunderlich.
Okay, sorry. Okay, wir waren noch beim
Ausbruch. Alleine weiter. Ich bin raus.
Nee, ja, ist ja okay.
Gut. Ich trinke mein Bier und höre euch zu.
Hau rein, Kühne.
Du, ich hab dich lieb.
Gut, also dann.
Ich weiß jetzt aber nicht, wo wir waren.
Wir waren dabei, dass du mich rausgebracht hast. Sie haben den Ausbruch geschafft. Den wir festgestellt haben, viele Lücken hat.
Ja, jetzt. Zumal, da sind ja auch noch viele weitere Lücken, die ja noch folgen werden. Also alleine mit dem Learner-Flug, die landen ja nochmal zwischendurch. War der Plan wirklich, dass Cyrus sagt, er lässt alle mithelfen und er steigt dann in den Privatjet ein und alle anderen müssen zusehen, was sie auf diesem scheiß Flugfeld in der Fuck-Wüste machen?
Aber das ist ja auch schon sehr spät, oder? Zunächst landen sie doch erst nochmal.
Kommen ja noch neue Häftlinge dazu.
Genau, wird ausgetauscht. Dann kommt ja erstmal der Pilot.
Ah ja, genau.
Der großartige neue Pilot, der sozusagen den anderen Swamp Piloten ersetzen. Ja. Guter Mann. Und da denke ich mir schon, okay, sie landen und das heißt, es gibt einen Sandsturm und das macht alles ziemlich unübersichtlich und dann gibt das dem so ein bisschen den Realismus, dass das vielleicht irgendwie so funktionieren könnte, weil checkt ja eh keiner, weil ist ja Sandsturm und hast du nicht gesehen. Aber was hätten die da gemacht bei klarem Sonnenschein? Und die hätten einfach mal gesagt, ja, ich gehe mal mit rein und bring den mal mit rein und schau mich da drin mal um oder irgendwie so.
Ja, oder wenn einfach keiner der anderen, die dazugestiegen sind, jetzt gesagt hätte so, ja, ich kann das Ding fliegen. So, es hätte ja jetzt auch durchaus sein können, dass Swamp Thing jetzt sagt so, nee, die Maschine kann ich nicht fliegen.
Das wäre ein sehr kurzer Film geworden. Ja, großartig.
Zu dem Zeitpunkt, also muss man auch sagen, Cameron Poe rettet da ja schon ein paar Leben. Also so diese Wärter, die überlebt haben diesen Ausbruch, werden dann irgendwie geknebelt und mit Sack über dem Kopf und gehen dann raus und werden halt für Häftlinge gehalten. Aber Cameron Poe schiebt einem dieser Wachmänner, ich glaube sogar ist es dieser rassistische Oberwärter.
Wache Felsen.
Genau, so ein Turmband unter, was von diesem Undercover Agent ist. Ja, und damit versucht er den Tag zu retten, denn er will ja zuerst aussteigen, aber dann sind zwei Sachen. Und die kann Cameron Poe aber nicht machen, weil Cameron Poe ist der Held der Geschichte. Erstens, sein Freund Baby O hat immer noch keine Insulinspritze bekommen und steht kurz vor Abnippeln. Zweitens, diese Polizistin, mit der er ja diesen total tollen Smalltalk gehalten hat auf dem Weg zum Flugzeug, wäre dann alleine und Danny Trejo, alias Johnny23, giert nach ihr. Und was wäre er für ein Vater, wenn er diese beiden Menschen schutzlos im Flugzeug lässt?
Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, aber America!
Ja. Yeah. Er ist halt einfach ein perfektes Beispiel für gute Resozialisierung.
Ja, ja, also da ist auch wieder, da ist nämlich genau dieser Moment so, boah, denk einfach nicht drüber nach, was da gerade erzählt wird. So mach einen Kopf zu. Du darfst nicht drüber nachdenken, weil es ist so viel Patriotismus und so viel Heldenmut, dass es wirklich wehtut.
Das ist ja eigentlich die Propaganda, die wir von Anfang an weggelassen haben, dass die allerersten Szenen des Films eigentlich sind, dass Ranger nie jemanden zurücklassen. Und er ist einer von diesen Rangern, die nie jemanden zurücklassen. Das ist ja eigentlich der ganze Mantel des ganzen Films.
Was hätte er eigentlich gemacht, wenn er ein Power Ranger ist?
Dann wäre er der Rosa, ne?
Liebe, Erde, Wind, Luft.
Das Captain war Captain Planet, du Dödel.
Okay, wir haben es hiermit geschafft, der einzige Podcast zu sein, der Captain Planet, die Power Ranger und Con-Air.
Planetenteam, Achtung, Umwelttipp. Sorry, okay.
Wenn ihr das Drehbuch dazu sehen wollt, ruft uns an.
Ja, also großartig. Wir sind beim Wechsel. Die Gefangenen
und Garland Green kommt endlich.
Ja, und dann kommt Garland Green und zwar unglaublich gut angeteasert, muss man mal sagen. Der kommt mit hier Hannibal Lecter Erinnerungsmaske an Bord und man denkt sich, boah, der wird richtig abgehen. Und auch sogar Cyrus the Virus spricht in einem respektvollen Ton von ihm. Das wird interessant.
Er sagt zu ihm, es ist ein National Treasure, sagt er.
Ja, genau. Und es passiert einfach nichts. Der sitzt da und macht ein paar coole Meta-Kommentare. Das
und,
war's.
Und er macht sogar einen falschen Kommentar, wenn ich das mal sagen darf. Etwas später im Film läuft Sweet Home Alabama von Lynyrd Skynyrd und er sagt, definiere Ironie, ein Flugzeug besetzt mit irgendwelchen Kriminellen und es läuft halt ein Song von einer Band, die bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist. Das ist so nicht ganz richtig. Drei Mitglieder von Lynyrd Skynyrd sind bei einem Flugzeugabsturz gestorben, die anderen wurden nur verletzt. So, Dankeschön.
Voll der Goof. Jetzt legst du das aber auch Feder. Alles ein bisschen auf die Goldwaage. Toll. Ironisch ja, ist es trotzdem.
Toll.
Ich bin gerade in der Stimmung.
Nimm mir das halt auch noch.
Ja. Nee, aber auch mein Kuschelbär.
Ja. Nee, aber ich muss auch sagen, da gebe ich Max recht, Garland Green kommt rein und ich weiß noch, dass ich damals bei der Erstsichtung dachte so, oh, okay, ja. Jetzt ja. Geht's los. Ja. Oh, ja. Jetzt ja. Verdient sich der Film seine FSK 16, aber ja.
Ja, dann mit dem kleinen Mädchen.
Puh. Ja, und dann passiert halt erstmal, also er sitzt halt die ganze Zeit da und Nicolas Cage wirkt auch schon so ein bisschen abgenervt und Garland Green tatsächlich, der sitzt halt da.
Ich ging durch vier Bundesstaaten und trug den Kopf des Mädchens als Hut.
Ja, wo ich mir auch dachte, gut, halt die Fresse, mir egal.
Ist bis jetzt nur Leichenschändung.
Ja, genau.
So schön. Und ja, dann geht's ja.
Währungsstrafe.
Ein bisschen pervers, aber ist jetzt noch nicht so der krasse Dude.
Ja, aber ich würde sagen.
Also, ich fand Garland Green cool, weil, also, du hattest jetzt so viele toxische Männliche dort mit Diamond Dog und Cyrus fucking Virus und sowas. Und da fand ich ihn eigentlich so als diesen, ich glaube, es war eine Hommage an Hannibal Lecter. Ganz klar.
Ja, also Hannibal Lecter ist eine Mischung aus Cyrus the Virus und Garland Green.
Ja, aber wenn du jetzt auch bei Hannibal oder bei Schweigen der Lämmer, wenn du eben diese eine krasse Szene weglässt, macht er das auch nur. Er guckt dich an, er labert philosophische Dinge und die Bedrohung geht ja irgendwo anders her, weil man die Geschichten von ihm hört.
Ja, aber es geht gar keine Bedrohung von Steve Buscemi aus.
Ja.
Es tut mir leid, also ich habe vor Anthony Hopkins als Hannibal Lecter habe ich auch durchaus mal Schiss,
ja,
weil er so eine Präsenz hat. Steve Buscemi ist ein toller Schauspieler, habe erst letztens nochmal den großartigen Ghost World mit ihm gesehen, aber als Psychopathenkiller, nee.
Das ist einfach
da rum und das war's.
Man hat fast das Gefühl, da sitzt Donnie in weißer Kluft.
Genau.
Schreibt eine Null auf Donnie. Ja,
genau. Auch ein National Treasure, ja.
Ja. Ich habe nur auf die Szene gewartet, dass ich Garland Green zu Nicolas Cage umdreht und so fragt, so, sind das Nazis?
Großartig.
Was aber wichtig ist, und das ist auch eine famose Szene, weil sie einen Satz beinhaltet, der einfach großartig ist. Nämlich, ich habe ja schon gesagt, dass Nicolas Cage Figur so ein bisschen sich mit diesem Billy Batlam ja, angelegt hat. Ne? Und Billy Batlam schnüffelt ein bisschen unter, wie heißt das da, im Frachtraum rum und findet halt diese Box von Cameron Poe, die ihm halt zeigt, ey, der ist gar nicht, der ist ja reich raus, das ist ein freier Mann, ne? Also der ist mit dem stimmt irgendwas nicht. Und es kommt zu einem Kampf, ausgelöst dadurch, weil Billy Bedlam das Schlimmste macht, was man einem Ranger antun kann. Nämlich, er nimmt den Stoffhasen, den Cameron Poe für seine Tochter Casey gekauft hat, im Gefängnisstore. Er hatte die Wahl zwischen einem Stoffhasen und Zigaretten. Und das geht nicht. Und deswegen stirbt Billy Bedlam. Und alleine dieser eine Satz, leg den Hasen zurück in die Kiste oder put the bunny back in a box. Großartig. Großartig. Oscar, Grammy, Tony, Golden Globe, alles.
Put the bunny back in the box. I knew you was a punk, and I was right. You've been playing us all along. You a free man.
I said, put the bunny back in the box.
Frage. Also angeblich, die Polizisten sind ja jetzt davon ausgegangen, dass Cameron Poe eigentlich...
Ich finde es gerade so toll, dass du mit keinem Deut meinen Bunny würdigst.
Also, der ist ja da ausgestiegen. Laut den Polizisten. Aber niemand hat seine Kiste damit rausgenommen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die Kiste ist ja jetzt auch nicht beschriftet oder so.
Da ist ein Smiley drauf.
Ja, gut, aber soll die jetzt noch weiterfliegen irgendwo anders?
Das ist doch ganz einfach. Der Smiley ist Cameron Poe, das Herz ist Cyrus the Virus.
Ja, aber das hat doch keiner da rausgenommen. Die sind einfach aus dem Flugzeug raus und niemand hat an die Kiste gedacht. Also ich werde schon ziemlich angepisst, wenn dann meine Magazine, meine Briefe oder sowas. Wenn
welche Magazine genau? Sind.
Schlüsselloch, Blitz-Illu. Nein.
Captain Planet.
Captain Planet Comic.
Ganz kurz. Also. Ich weiß nicht, diese Szene, dieser Untertagekampf, boah.
Es sieht ein bisschen albern aus, weil die auch nur gebückt rumlaufen.
Ja, genau.
Das ist mir immer aufgefallen, die laufen ständig so gebückt da rum.
Was ich beeindruckend fand, war das Selbstbewusstsein, mit dem Nick Cage da agiert und sich dann erstmal eine reinschenken lässt. Ich dachte, jetzt kommt hier gleich wieder, er ist eine Waffe und macht halt diesen Fuzzi platt. Aber nö, da bekommt er erstmal ein paar aufs Maul.
Ja, aber du musst auch mal so sehen, der war jetzt halt eben 7 Jahre im Knast, ja, und hat Yoga gemacht.
Der hat in den scheiß Montagen, nee, hat er sich auf seinen
Liegestütze
auf 6 Fingern,
Handstand,
genau,
gemacht.
Auf 6 Fingern ist der geschwebt.
Ja, der muss sich erstmal auf Betriebstemperatur wiederbringen.
Ja, komm, ja, die ganze Zeit.
Ich glaube, das war die gebückte Haltung. Ein Ranger kann nur kämpfen, wenn er gerade steht.
Das ist es. Ein Ranger lässt niemanden zurück und steht immer gerade.
Es heißt ja, auch aufrechte Haltung.
Ja, ja.
Großartig.
Ein aufrichtiger Amerikaner, ne?
Ja.
Und dann geht er eben nicht. Da stehst du da eben wie so der Glöckner von Notre Dame.
Ja, er heißt ja auch Nicolas Cage und nicht Nicolas Crouch. Also bitte.
Ach Gottchen. Also ganz kurz, die Szene. Hat ja die vorangehende Szene, auf die ich schon vorhin angespielt habe, dass Nick Cage versucht, Kontakt mit dem FBI-Agenten aufzunehmen und schmeißt da eine Leiche, die das Triebwerk, nee, nicht das Triebwerk, das Fahrwerk blockierte, raus und schreibt nochmal auf den Bauch mit Edding irgendeine Nachricht, die man nie so richtig sieht, aber sie geht auf jeden Fall an den Fuzzi und schmeißt das raus. Ich fand die Szene wunderbar witzig. Stell mir gerade vor, wie, wenn sie da halt gerade nicht über eine Stadt geflogen wären, dass das irgendwo in der Wüste landet und niemanden interessiert.
Also 4 Monate später kommt Frage, Blitz Larkin an.
So, ich weiß nicht, wie hoch dieses Flugzeug geflogen ist, aber sehr hoch, sag ich mal.
Ja.
Da fällt also diese Leiche runter auf den Volvo.
Richtig,
ja?
Richtig.
Und ich dachte mir, okay, aber
Menschen,
ich kenne mich nicht so aus mit, ich nenne es mal Leichenverwertung, aber wenn ich eine Leiche aus, ich sag mal, 500 Metern runterfallen lasse auf ein Volvo, kann mir niemand erzählen, dass die Leiche ganz bleibt. Also kann mir niemand erzählen, dass jemand noch erkennen kann, dass da mit Edding auf dem Shirt was steht.
Das T-Shirt.
Das ist dein Problem an dem Film.
Das bleibt.
Das ist dein Problem.
Also Leichen fallen immer auf den Rücken. Deswegen war es gut, dass er auf den Bauch geschrieben hat. Und das bleibt dann
bestehen.
Ist das
wie bei Katzen?
Das ist bekannt.
Weißt du, Max, ich vertraue deiner Expertise als Arzt.
Ist bekannt. ist bekannt.
Leute bei der Hobbitage, die kennen das sicherlich. Sie sind in dem Flugzeug unterwegs und da ist eine Leiche und sie möchten eine Nachricht übersenden. Das ist ganz einfach. Dann nehmen wir uns eine Edding und schreiben eine Nachricht wichtig auf den Bauch. So. Ja. Und dann einfach schubsen wir die Leiche runter und die werden sehen, die Leiche kommt da an, wo sie gebraucht wird. Richtig, auf den Volvo. Danke, viel Spaß, ihr Jobhütz.
Genau so war's.
Du solltest eventuell bei Binge Reloaded mitmachen. Die sind genauso gut.
Hat sich noch jemand gefreut, dass der General aus Stargate am Auto am Steuer saß?
Ich habe Stargate nie gesehen.
Ganz ehrlich, konnte ja schon auf so vielen Filmabenden gesehen und bei jedem Filmabend ist im Minimum ein Stargate-Fan da. Immer, das ist der Typ aus Stargate. Und meine Reaktion ist immer, das interessiert niemanden.
An alle Leute da draußen, die immer sagen, das ist doch der Typ aus Stargate, ihr habt recht.
Gut. Was ich interessant finde, ist, ich fand immer, oder ich hatte irgendwie noch die im Kopf, dass Con eher so ein richtiges Actionfeuerwerk ist.
Ja, ich
aber
auch.
Bis jetzt, wir sind ja jetzt schon fast bei einer Stunde.
Ja.
So viel ist noch gar nicht passiert, ne?
Das ging mir ähnlich. Als ich ihn jetzt gestern oder vorgestern nochmal geguckt habe, dachte ich mir auch so, okay, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den scheiße finde, aber irgendwie viel Action ist da jetzt nicht.
Ja, aber ne? Spannung und eine gewisse Atmosphäre.
Nee, also nicht falsch verstehen. Ich finde den Film auch bis dahin total super, weil ich mich königlich darüber amüsieren kann, was eben da so passiert. Und dass dir einfach versichert werden soll, so, ja, das musst du jetzt einfach hinnehmen. So ist das jetzt. Hm. Schön. Können wir jetzt vielleicht zum Learner-Flugfeld kommen?
Von mir aus, ja. Stu ist ja immer dagegen.
Entschuldige, ich fange damit an, schon wegen, er sitzt in der Zelle, weil er wegen Totschlag gepoppt hat. Warum kommen wir zum Learner-Flugfeld? Nein. Bitte, mach dein verdammtes Learner-Flugfeld.
Hallo, du hast das. Du
ja,
hast
das die landen beim Learner-Flugfeld.
Okay, danke schön. Nächste Szene.
Finale, Ende. Schön.
Kurze Unterbrechung. Ich möchte mich bei allen Zuhörer, Zuhörerinnen echt entschuldigen. Ich glaube, wir hatten bislang oder lange nicht mehr so einen chaotischen Thekencast. Es tut mir furchtbar leid. Ich werde ihn wahrscheinlich ein bisschen schneiden und mich in Grund und Boden schämen. Aber okay, tut mir leid.
Bitte rette, was weiter. Du retten kannst.
Da wirst du gar nichts schneiden. Da sind wir alles drin. Weißt du, das ist real. Man muss aber dazu sagen, das ist einfach real.
Ja, scheiß Uhrzeit, um das aufzunehmen.
Ich ja, vielleicht euch, für die Zuhörer, euch, jetzt gerade ist halb zwölf.
Ich habe euch gesagt, Freitagmorgen um 6:30 morgens nach dem ersten Morgen, hier ist scheiße.
Muss heute noch arbeiten. Schön, okay.
Das passt nicht zu meinem Morgenkorn.
Gut, wir sind jetzt auf dem Learner-Flugfeld. Alle ja, haben es dahin geschafft.
Ich finde genau da ist es dann so, was der noch so anfänglich so zurückhaltend mit der Action macht, da explodiert ja wirklich alles auf dem Learner-Flugfeld. Das ist das krasse Gegenteil zu dem, was wir bisher gesehen haben.
Ja, was wir nicht vergessen haben zu erwähnen, es ist ein ganzes Waffendepot in dem Flugzeug im Boden versteckt. Oder in
und das verstehe ich auch nicht.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die hätten auch sagen können, da ist noch eine Atombombe mit drin. Hätten es alles noch mal ein bisschen spannender gemacht.
Und ich hätte mich nicht gewundert.
Ich hätte mich auch nicht gewundert.
Da muss man ja sagen, das sagt ja Vince Larkin relativ zu Beginn des Films, dass da so ein Waffendepot in diesem Flugzeug drin ist.
Aber
es ändert nichts daran, dass ich nicht verstehe, warum.
Ja. Zumal, wieso sind die sind da schon, die eiern ja bestimmt eine Stunde oder was auf dem Flugfeld rum.
Ja, genau. Das habe ich auch nicht verstanden, weil du hast recht, die eiern da, also in Filmzeit sind es 2 Minuten, aber so in dieser Filmweltzeit ist es vielleicht eine Stunde oder noch länger. Und Cut, zack, die machen diese Tür auf oder mit einem Bolzenschneider auf. Ich denke mir so, woher wissen die das? Warum sind da Waffen? Das macht keinen Sinn.
Und wenn sie es wissen, warum sind sie nicht vorher schon da dran gegangen?
Gut, man kann natürlich sagen, sie kamen vorher nicht ran, ne? Als sie noch in der Luft waren, meine ich damit. Ne?
Ja, aber die eiern noch da auf dem Flugfeld lange genug rum.
Ganz ehrlich, das war wahrscheinlich echt so, dass sich der Drehbuchautor dachte, okay, jetzt kommen die Cops dahin und dann müssen sie sich wehren, aber ach scheiße, die haben nur eine Pistole. Die finden am Lonner Flugfeld, das macht keinen Sinn. Wobei doch, das würde Sinn machen. Was ergibt wenig Sinn? Ah ja, im Flugzeug sind Waffen.
Aber es ist auch, was da alles explodiert. Du schießt irgendwie auf ein altes Autowrack, wo seit Jahren weder Benzin noch Öl oder sonst was drin ist und alles explodiert. Es ist so schön. Es ist wirklich so schön und fast schon dreist, ja, was dann da wirklich an Action geboten wird.
So Zeug.
Man muss ja auch noch kurz sagen, dass Cameron Poe immer noch eine Spritze sucht für Baby O, fürs Insulin. Ja. Und dabei findet er halt die anderen Bösen, dieses Drogenkartell, mit denen halt Cyrus Grissom zusammenarbeiten wollte. Ich weiß nicht warum, aber ich muss jedes Mal lachen bei der Szene. Sie halten Cameron Poe in Schach und er sagt so, Leute, passt auf, ich bin Ranger. und haben eine coole Frisur und ich weiß, wenn ihr damit abdrückt, hören das alle und dann werdet ihr auffliegen. Und dann nimmt der Typ auch einen Schalldämpfer und die Waffe und dann sagt Cameron Poe so, es gibt auch nichts Besseres als einen guten alten Schalldämpfer. Und ich find's jedes Mal lustig. Ich weiß nicht warum.
Nee, weil es auch lustig ist.
Großartige Szene. Ja, war gut.
Danke. Jahrelang dachte ich immer, ich wäre ein Freak. Jetzt weiß ich, dass ich es nicht bin.
Mit dem ganzen Negativen, was ich heute über dich gesagt habe, ist du, ich musste es sagen.
Übrigens finde ich auch, dass dieser Mafiosi, auf den der ganze Plan basiert, total blass geblieben ist.
Ach, der ist doch vollkommen egal. Keiner interessiert sich für diesen Italiano-Schmuggler da.
Doch, der DEA-Agent, der extra eingeschmuggelt wurde, um mit ihm zu reden, oder?
Ja, aber das ist doch vollkommen egal. Das weiß doch niemand.
Ja, ich hätte mir da ein bisschen mehr Charisma.
Das ist doch vollkommen egal. Du hättest dir bei dem Film, du hättest dann auch alles rausnehmen können und der Film wäre genauso gut gewesen wie vorher. Das war wirklich, glaube ich, nur einfach Füllzeit.
Naja, auf jeden Fall, Vince Larkin kann dann, ich sage es mal, das Flugzeug der Gangster sabotieren. Und dieser komische Obergangster findet dann den Tod. Übrigens eine wunderschöne Cool Guys Don't Look Into Explosion Szene. Wirklich ganz großartig. Weil alle anderen gucken in die Explosion, aber wer tut's nicht? John Malkovich.
Ja. Und dann läuft doch Cameron Poe noch an dem anderen Ende der Explosion mit seinen wallenden Haaren in Zeitlupe noch vor den Flammen und vor der Explosion weg. Auch das ist etwas drüber.
Und sein Gedanke dabei, alleine dafür hat sich der Conditioner gelohnt.
Jetzt wollte ich irgendeinen geilen Gag machen mit irgendeinem Haarpflegeprodukt und mir fällt einfach keins ein, weil ich keine Haarpflegeprodukte besitze.
Ich auch nicht.
Mist.
Ich habe nur Shampoo.
Und mein Shampoo ist auch noch für den Körper und fürs Gesicht.
Und fürs wilder Gesicht. Typ, ey. Körper und Gesicht. Und fürs Gesicht. Steht das da drauf?
Ja, bin wilder. Ja. Das ist alles.
Ja, Körper ist ihr Gesicht.
Gut. Das gute alte Gesichtsshampoo.
Und dann sucht er, viel schlimmer finde ich, er hat ja bisher immer noch nicht die bekackte Spritze gefunden. Und dann sagt ihm irgendwer, also in dem alten Feuerwehrwagen, der seit 25 Jahren da unter dem ganzen Wracks rumliegt, da ist bestimmt noch eine drin. Das ist auch so dämlich und dumm. Die Spritze will ich doch nie nehmen. Da ist doch überall Rost dran. Da haust du dir das Insulin rein, aber kriegst direkt eine Blutvergiftung Freihaus mit.
Ja, aber erinnert ihr euch an die Szene, als er das eine Ding aufmacht, den einen Erste-Hilfe-Kasten, und dann sind da drin nur irgendwelche Wurzeln und Zwiebeln?
Ja.
Das ist voll der Meta-Kommentar auf die Esoteriker von heute. Das fand ich stark.
Yo.
Das hätte ich dem Film echt nicht zugetraut, aber da haut er einfach so einen raus. War grandios. Das war Trump schon vorweggenommen. Beeindruckend.
Ich stelle mir gerade echt vor, wie Cameron Poe total stolz zu Baby Urs zurückkehrt. Und Baby Urs so, hast du die Spritze? Nein, aber Sesamwurzel.
Unfassbar. Da habe ich überhaupt nicht. Max, danke. Ja.
Hab keine Angst, Baby Urs. Ich trommel einfach den Zucker aus deinem Körper. Ja, also auf jeden Fall, Larkin wurde ja gewarnt oder informiert und keiner glaubt ihm. Und dann kommt doch noch die Kavallerie und ja, die wird dann aber leider von den Gefangenen kalt gemacht, denn sie haben Propangasflaschen und wie gesagt ein Waffen- und Munitionsdepot.
Wo auch Granatwerfer dabei sind. Also wenn ich, pass auf.
Ich Frage, fliege nur Frage. Mit Granatwerfern. Sicher ist sicher. Frage.
Ja. Wir haben ein Flugzeug, Schwerverbrecher drin sind. Weißt du was? Über die ganzen Maschinengewehre und Pumpguns, okay. Aber in welchem Szenario brauchst du dann einen Granatwerfer? Was muss passieren, dass man irgendwann sagt, gut, dass wir jetzt einen Granatwerfer mit an Bord
haben? Wenn du das ganze Flugzeug in die Luft jagen willst, damit die Gefängnisinsassen nicht freikommen. In einer Selbstmordmission von so einem Wärter.
Eins muss man Max lassen, der hat echt eine gute Fantasie. Also das ist ein Film, den würde ich mir ansehen.
Ja, dann wäre der Film aber relativ schnell vorbei gewesen. Dann brechen die aus und dann sagt einer, Granatwerfer! Los geht's!
Naja, jedenfalls, das Flugzeug wird ja auch beschädigt dabei so ein bisschen. Und Cameron versucht noch, das Flugzeug an die Kette zu legen. Das klappt alles nicht. Das Flugzeug hebt wieder ab. Baby O geht es mittlerweile wieder besser. Zumindest 4 Minuten lang. Und dann gibt es auch ein bisschen Helikoptergefliege und ist ja vollkommen egal.
Moment, wir haben den wichtigsten Satz vergessen. Nicolas Cage sagt noch am Boden, er wird den Tag retten.
Der beste Satz kommt gleich, finde ich. Denn, ich springe jetzt mal wieder vorwärts, Cyrus ist ein bisschen angepisst und ja, und findet also heraus, okay, jemand hat Billy Batlam ermordet, jemand hat das Flugzeug in die Kette gelegt, hier gibt's irgendwie einen Saboteur. Und Baby O meldet sich, sagt so, ja, ich war's. Und ja, Cyrus schießt auf Baby O, der gerade noch im Insulinfieber war.
Weißt du, dann hätte es sich überhaupt nicht gelohnt, dass der die ganze Zeit die Spritze gesucht hat. Überhaupt nicht.
Aber dann kommt der Satz, der einfach so ist. Baby O liegt so quasi im Sterben, wobei Spoiler überlebt. Und Nicolas Cage reißt sich von seinem sterbenden Freund los und Baby O fragt, wo gehst du hin? Und Nicolas Cage sagt, ich beweise dir, dass es doch noch einen Gott gibt.
All I can think about is like, there ain't no God. Like, he don't exist. Hey, where you going?
I'm gonna show you God does exist.
Alle Gefangenen in diesem Flugzeug haben Waffen. Und er läuft nach vorne. Einer schießt mit einer Pistole, gibt dem Streifschuss und er schafft es dann einfach zum Piloten. Und keiner hinterfragt das. Ja. In irgendeiner Art und Weise. Also das war auch irgendwie dumm.
Aber cool.
Es war eher beeindruckend.
Ja. Ja. Und dann ist er ja dann am Funkgerät vorne und jetzt mittlerweile die Helikopter. Die wollen ja das Flugzeug abschießen. Und er sagt,
nicht. Genau.
Und dann überlegen alle so, ja gut, dann tun wir es eventuell nicht.
Hallo, das hat, ja, das war ein ganz wichtiger Moment. Das war die Charakterentwicklung von Chief O'Brien. Also Colin Mack, irgendwas, der dann einfach mal sagen konnte, okay, tun sie es nicht.
Ja.
Großartig. Weil dann konnten die sich am Ende wieder die Hand geben. Das war relevant.
Ja, aber das führt uns natürlich zu einer folgenden sehr, sehr schönen Szene, die ich arg fragwürdig fand. Weil jetzt haben die festgestellt, das Flugzeug ist ja kaputt und die müssen notlanden. Wie die jetzt auch immer nach Las Vegas gekommen sind. Aber nun gut.
Liegt auf dem Weg nach Mexiko oder in den Süden.
Ja, möglich.
Ja, eigentlich nicht. Oder egal, gut, ja. Mhm.
Und jetzt wird ja dann gesagt, dass das Flugzeug notlanden muss, aber sie schaffen es eben nicht zum Las Vegas Airport, sondern müssen mitten in der Stadt notlanden.
Ja.
Alter, ist das eine Zerstörungsorgie.
Ja, ganz kurz, ich meine, das Einzige, was wir alle über Las Vegas wissen, es ist eine Stadt in der Wüste. Und damit du irgendwas kaputt machen kannst bei der Landung, musst du in der Stadt landen. Und nicht außerhalb in der Wüste.
Okay. Und diese eine Szene ist auch echt richtig gut. Da ist ja diese Neon-Gitarre, diese riesige, die es ja wirklich gab und die sollte abgerissen werden. Und diesen Abriss haben sie benutzt, um das zu filmen. Also wenn dieses Flugzeug halt diese Gitarre schrottet, das haben sie ja wirklich gedreht. Also das ist halt so ein Aufwand, den ich mir von anderen Actionfilmen heutzutage so im großbudgetierten Bereich auch mal wünschen würde wieder.
Ja.
Also diese ganze Szenerie ist natürlich total absurd, total 90s, weil dazwischen auch immer wieder so kleine Gags sind, so nach dem Motto, verdammt, es ist rot, dann bam, kommt das Flugzeug entgegen und es ist auch irgendwie, interessiert es keine Sau, wie viele Leute dabei draufgehen, also in den Autos, die dieses Flugzeug da rammt, aber es ist schon verdammt gut gemacht und es macht doch Spaß.
War das nicht sogar so, dass der Film eine goldene Himbeere für eine Sonderkategorie bekommen hat, die nur dieses Mal bei dem Film vergeben worden ist. Ich lese mal kurz vor. Rücksichtslosestes Missachten von Menschenleben und öffentlichem Eigentum. Und dann finde ich es auch noch so geil kommentiert, wo dann der Chief und der Larkin sich angucken und Larkin sagt nur, ja, also vielleicht hätten wir jetzt das Flugzeug doch abschießen. Nee, gut, dass wir das Flugzeug nicht abgeschossen haben und du siehst einfach nur Tod und Gewalt.
Ja.
Also.
Ja.
Schön, schön.
Großartig.
Ich habe ein Problem mit dem, was jetzt nach dem Absturz kommt. Denn für mich wirkt das alles schon so ein bisschen wie, okay, fertig. Dann siehst du halt noch, dass Johnny 23 da irgendwie tot ist. Auch so schön, das Szene mit dem Arm.
Mhm.
Aber dann ist es halt so, dass Diamond Dog, Swarm Thing, der Pilot und natürlich Cyrus the Virus noch entkommen. Und Vince Larkin und Cameron Poe schleppen sich noch auf so zwei Polizeimotorräder und verfolgen sie. Und die Bösewichte sind mit dem Feuerwehrwagen. Und ich kann schon, also ich fände es auch irgendwie blöd, den Film einfach enden zu lassen und du siehst gar nicht so, was ist vor allem mit Cyrus the Virus passiert. Aber diese ganze Verfolgungsjagd wirkt auf mich jetzt vor allem bei der letzten Sichtung für den Podcast so ein bisschen so wie drangetackert und auch irgendwie, da waren auch wieder so Sachen dabei, die ich nicht verstanden habe. Das komplette Ende von Cyrus Virus. Ich verstehe es bis heute nicht.
Es ist so übertrieben. Der stirbt auf so viele verschiedene Arten. Das ist einfach. Aber für mich ist einfach ganz entscheidend die Szene, wo Nick Cage und hier Larkin zusammen beide auf die Motorräder draufspringen und man weiß in dem Moment, er hat wirklich keinen Bock, seine Familie wiederzusehen. Weil das war ja die ganze Zeit in dem Film, denkt man sich immer, er will andere Leute retten oder so, aber das ist der Moment, wo wir alle wissen, hier hätte er es sein lassen können, hier hätte er einfach sozusagen die Ordnungshüter ranlassen können, aber nein, er muss
sein. Wobei, Cyrus hat dann irgendwann gesagt, ich töte deine Familie.
Genau. Er sagt ja auch zu ihm, das Letzte, was die kleine Casey sehen oder riechen wird, wird mein fauliger Atem sein. Da wäre ich als Vater auch besorgt.
Ja, komm.
Aber gut, man hätte vorher nochmal sagen können, hallo Schatz, ich bin gleich da. Ne? Das hätte man schon sagen können, ja.
Ja, also ich weiß, was du meinst, dass es mit dem Ende, gerade mit dem Motorrad dann so ein bisschen drangeklatscht wird. Aber ganz ehrlich, auch das fand ich total geil. Ey, die fahren durch den längsten Tunnel der Welt, weil dieser Tunnel, in dem die irgendwann rumfahren, der hört nicht auf.
Ja.
Was auf diesem Feuerwehrwagen passiert, ist ja sowas von absurd.
Was ich halt wirklich bis heute nicht verstehe, ist, er fesselt ihn mit Handschellen an diese Leiter, die Leiter fährt hoch und dann fährt er mit dem Wagen halt durch so ein, wie heißt es, Skywalk, also so eine Art Brücke zwischen zwei Gebäuden.
Mhm. Ja, genau.
So. Und da wird dann John Malkovich durchgeschleudert, was schon erstmal tödlich wäre. Aber vollkommen egal. Und was ich nicht verstehe ist...
Die Handschelle aber auch ab.
Ja, und dann plötzlich liegt er auf einer Baustelle und wird auf so einem Förderband zu so einer Presse gefahren und die zerhackt ihm dann den Kopf. Was ich verstehe, also der muss doch irgendwie... Also unter diesem Skywalk muss doch noch Straße... Ich verstehe es.
Der ist so böse, der muss einfach mehrfach sterben.
Ich will ehrlich sein... Dieses Ende ist schon natürlich, wie du schon gesagt hast, das passt so, weil so ein böse, so ein guter Bond-Schurken muss ja auch immer kreativ sterben und besonders sterben. Ja. Ja. Erschießen ist ja auch scheiße, keine Frage. Aber ich verstehe nicht, erstens, was ist das für eine Maschine, wie kommt der da hin? Das sind so viele ganz kleine Faktoren, die mir diesen Tod madig machen.
Ja, also diese Maschine habe ich auch nicht verstanden, weil das ist ja auch nur so ein schmales Ding. Also das hat ja nicht mal die Kopfgröße, was immer hochgezogen
ist. Warum ist das noch an? Es ist nachts.
Wie kommt denn, ich habe das immer so verstanden, dass das eine irgendwie so eine Müllverwertungsanlage ist, die scheinbar mitten in der Stadt stattfindet. Aber am Ende denke ich mir, ja, Stu, ich bin voll und ganz bei dir. Irgendwie ist das alles so ein bisschen Käse. Aber auf der anderen Seite, bei dem, was ich eben vorher die ganze Zeit gesehen habe, wundert mich nichts. Also, das hat mich so kein Stück gewundert, dass es genauso endet. Und mir hat es das Ganze auch überhaupt nicht madig gemacht.
Ja. Weißt du, für mich zum Beispiel ein richtig schöner Tod von so einem Oberbösewicht ist bei Last Boy Scout. Der Typ, der in den Helikopterrotor fällt. Super. Perfekt. Du weißt genau, was da gerade Phase ist, was passiert da. Aber bei, wie gesagt, bei Colin, das stört mich irgendwie. Es macht mir den Film jetzt nicht madig, aber irgendwie, weiß nicht. Das ist.
Ja. Ja, es ist schon einfach ziemlich extra ausgebreitet und hätte man sicherlich anders lösen können, aber überrascht auch überhaupt nicht.
Ich meine, immerhin bekommt Cameron Poe noch seinen Hasen.
Ja, der liegt auch irgendwo in der Gosse. Wie der da hingekommen ist, no idea.
Ich wäre übrigens, also es ist ja diese schöne Szene, wenn dieser Hase, der schon einiges mitgemacht hat und wirklich total zerfetzt und total ekelig aussieht, so in den Goodie so fast reingeschwimmt und er so in letzter Sekunde noch zugreift, wo ich mir dachte, ey, ein Spin-off, Cameron Poe trifft auf Pennywise, wäre geil, oder?
Auf jeden Fall.
Würde ich feiern.
Er würde den Tag wieder
feiern.
Ach Gott.
Ganz ehrlich, ich habe jetzt viel über den Film gesagt, wo ich sage, boah, das war richtig dumm oder das war richtig dämlich. Aber ich habe hier bei der Sichtung gesessen und der 16-, 17-jährige Kühne in mir hat die ganze Zeit mit so einem Grinsen da gesessen und das hat den 35-jährigen Kühne auch zum Lachen gebracht. Und so dumm der Film ist, ganz ehrlich, ich finde den richtig geil. Das ist so ein richtig schöner, was geht der an Minuten, 105 Minuten oder so. Den guckst du eben flugs weg. Der ist dämlich, aber da passiert immer was. Du hast coole Charaktere. Ich mag Con Air wirklich gerne.
Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich finde auch, dass der Film tatsächlich, obwohl er so viele Sachen hat, wo es einen eigentlich verlieren könnte, man trotzdem die ganze Zeit dabei bleibt und es trotzdem extrem unterhalten findet. Also ich finde tatsächlich Con Air, obwohl ich kein, sage ich mal, großer Fan von diesem ganzen ja, vollkommen belanglos und dämlichen Actionfilmen bin, ist Corner einer, der mich trotzdem unterhalten hat. Und ich auch immer dranbleibe, auch ich auch genauso wie du diesen inneren 16-jährigen Max hatte, der das auch ziemlich gefeiert hat, was er da gesehen hat. Und ich glaube auch, das liegt einfach daran, dass der Film eben auch ein Stück weit eine Spannung aufbaut und eben so drüber ist, dass es sozusagen ein leichtes ist, augenzwinkert über die Sachen hinwegzusehen, die einen sonst irritieren.
Ja, ich bin das Schlusslicht, weil ich ihn auch unterhaltsam fand und auch meinen Spaß hatte, jetzt bei der letzten Sichtung, aber bei mir war es irgendwie so, irgendwie hatte ich ihn dann noch einen Ticken noch ja, geiler in Erinnerung. Wie gesagt, ich war überrascht, wie in Anführungszeichen wenig Action er hat. Aber auch ich muss sagen, der macht immer noch Freude. Gar keine Frage. Wenn man Lust hat auf 150 Minuten einfache, gut gemachte Unterhaltung und sich auch durchaus mal ein bisschen beömmeln möchte, wenn man ein paar Sachen hinterfragt, ist Conner ja immer noch ein richtig guter Glanzkandidat. Also bin auch nicht traurig, dass wir den ausgewählt haben, denn das ist so der geborene, der prädestinierte Thekencast-Film. Damit sind wir durch. Ich sage...
Wir sind durch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ach, warte, ich habe eine Sache vergessen.
Gab's noch was?
Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass Patrick Swayze die Rolle von Cameron Poe spielen sollte?
Zu Recht.
Ich bin froh, dass es Nicolas Cage geworden ist.
Ja, und das habe ich jetzt nur gesagt, um kühne Sicherheit zu wiegen, denn wir haben noch das Bodycon-Quiz vor uns.
Hätte ich mal nichts gesagt. Ja. Hätte ich mal nichts gesagt.
Da kommst du nicht drum rum. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Bodycounts. Das eine ist von der IMDb und das andere ist von der Webseite I'm All Out of Bubblegum. Welche Zahl wollt ihr haben?
Ich glaube, wir haben immer I'm All Out of Bubblegum genommen, oder?
Okay.
Ich glaube auch.
Ist auch eine gute Seite. Okay, dann, wie viele Kills gibt es laut All Out of Bubblegum in Con Air? Max hat mit dem Bier angefangen, Max hat mit der Eröffnungsfrage angefangen, das heißt, Max fängt auch jetzt an.
Oh, ist das scheiße. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Da am Anfang, ja, der ist ja auch schon. Der. Ich sage einfach mal 16.
Okay.
Also, ich könnte mir. Nee, warte, immer wenn ich so angefangen habe, habe ich immer Unrecht. Gehe ich auf Nummer sicher. Und habe eine 50-50 Chance, wenn ich einfach 17 oder 15 sage.
Beeindruckend, Kühne, du kannst dazu lernen.
Ja, aber das mache ich nicht, weißt du? Weißt du, ich versuche gerade selber in meinem Kopf herauszufinden, wie viele Leute gestorben sind. Und in meinem Gedächtnis sind immer mehr Leute gestorben. Die Filme waren immer gewalttätiger. Nein, ich bin bei 21.
Das ist gerade echt total peinlich. Kühne, du gewinnst.
Das dritte Mal
zum Beispiel. Du hättest Fall, aber auch gewonnen, wenn wir die IMDb-Nummer genommen hätten, denn es sind 48.
16, Max.
Ihr kleinen 16. Pazifisten.
Wo sterben denn die alle? Toll, die Leute in Las Vegas, die kriegt auch kein Mensch mit.
Naja, überleg doch mal.
Bei der ganzen Ballerei.
Der Angriff da auf dem Nürnberger Flugfeld, du siehst ja da auch noch ein paar Leichen.
Das hatte ich verdrängt, also das ganze Geballer, also, das war so uninteressant. Okay, ja, gut.
Wie bitte? Was machst du denn hier in dem Podcast?
Diese Frage stellst du jedes Mal, Kühne. Und wir beide haben uns darauf geeinigt, dass die Antwort lautet, wir wissen es auch nicht.
Ja, aber wir haben den Max auch lieb.
Ja, damit starten wir das neue Thekencast ja damit, dass der Kühne mal wieder beim Bodycon-Quiz gewonnen hat.
Gute Zeit.
Bisschen gruselig. Naja, gut. Ich sag noch schnell, bei der IMDb waren es nur 43. Aber das ist ja dann auch egal.
Ja, guck mal.
Ich sehe gerade, dass wir echt lang sind, deswegen mache ich es kurz. Ihr findet Movie Break bei Instagram, Twitter und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns später wieder bei irgendeinem anderen Podcast, denn wir sind hier überall vertreten. Und ich sage Tschüss, dann darf der Max Tschüss sagen und dann darf der Kühne Tschüss sagen. Tschüss.
Dito.
Ach nee, Max, also für dich.
Film.
Also das ist so.
Oh Gott.
Okay, ganz kurz.
Ja, also, Max, ja, du hattest deine Chance. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es war mir eine Freude mit euch. Max, bis vor 2 Sekunden mit dir auch. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Freue mich sehr aufs nächste Mal. Es ist ein chaotischer Einstieg gewesen ins neue Thekencast-Jahr. Ich hoffe, es hören überhaupt noch Leute zu und haben nicht abgeschaltet. Aber mir war es eine große, große Freude, mit euch über Con Air zu sprechen. Und freue mich auf viele weitere schöne Episoden. Und bin gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Bis bald.
However,
von einem Glas kann man nicht lustig sein.
And that's why,
komm und schenk noch ein Gläschen ein.
Sure, why not?